Hey und herzlich willkommen bei deinem Podcast von Functional Basics und Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin Health- und Life-Coach, Speaker und der Gründer von Functional Basics und der Bewegung Gesundheit ist für alle da. Functional Basics vereint dir die besten und effizientesten Werkzeuge, erprobte Schritte und authentische Experten aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen, sodass du deine Ziele nachhaltig erfolgreich erreichst und das Leben erlebst, was du dir wünschst. Erhalte die richtigen Tools und Impulse und kreiere gemeinsam, entspannt und flexibel, Schritt für Schritt deine Basis für mehr natürliche Gesundheit, Entfaltung deiner Persönlichkeit, mehr Bewusstsein und Lebensfülle. Functional Basics ist quasi dein Fundament, um richtig gesund, glücklich alt zu werden. Weitere exklusive Informationen zur Folge findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Teile den Podcast im Social Media. Warum? Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge, dein Carsten. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Heute dreht sich um das Thema Essen, aber vielleicht aus einer anderen Perspektive, die ihr sonst vielleicht gewohnt seid, dass wir über Makronährstoffe, Mikronährstoffe und sprechen. Es geht um das Thema Clean Eating und intuitives Essen. Und dazu habe ich mir, ich sag mal, es geht ja um die Praxis, wie kann ich mir Essen auch so zubereiten, dass es gut schmeckt, den Frank Schönmacher eingeladen. Grüß dich, Frank.
Hi, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Ich freue mich sehr, dass wir das Thema mal aus dieser Sicht und die Sichtweise betrachten. Und zwar, du hast über 15 Jahre Gastroerfahrung, hast an den namenhaften Köchen wie Alfons Schubeck, Thomas Martin, Otto Koch zusammengekocht. Du bist Veranstalter des größten Online-Live-Cookings-Events des Deutschlands und Clean Eating Food Truck-Inhaber Franks Fit Food Truck. Das bedeutet, du bist Koch, oder?
Genau, ich bin, so der alte Begriff ist Koch. Ich würde mich heutzutage ein bisschen moderner nennen, aber ich denke, Koch versteht jeder, was damit gemeint ist. Und ich habe mich auf das Thema Clean Eating spezialisiert und mache das jetzt schon ein paar Jahre und bringe das dann Menschen auch in Kochkursen bei, offline, online, per Video, per Social Media. Und bin natürlich auch als Veranstalter unterwegs mit meinem Foodtruck.
Das ist die erste Frage natürlich. Jetzt hast du schon gesagt, Clean Eating und Foodtruck. Wie bist du denn zum ganzen Thema Kochen gekommen? Ist das so dir in die Wiege gelegt worden oder wie bist du dem ganzen Thema begegnet?
Ja, also das mit dem Thema Kochwerden hat sich irgendwie so entwickelt. Ich habe mich immer schon dafür interessiert, wenn ich so meiner Oma in ihrer Küche zugeguckt habe, wie sie da gestanden hat den ganzen Tag und hat da verschiedene Sachen zusammen gekocht, gebastelt und dann die Familie hat dann hinterher am Tisch zusammengesessen. Und das war einfach immer ein schönes Feeling, ein schönes Gefühl, zusammenzusitzen und das so zu zelebrieren und Zeit miteinander zu verbringen. Und ich denke, Essen verbindet Menschen, was heute leider viel zu kurz kommt. Irgendwie habe ich mich dafür so entschieden, diesen Weg zu gehen. Es hat sich alles auch so ein bisschen in die Richtung entwickelt einfach. Und ja, auf einmal habe ich in der Küche gestanden, verkleidet als Koch und habe losgelegt. Ja. Und ruckzuck waren auf einmal, ja, jetzt mittlerweile 17 Jahre vorbei. Ich habe viel gelernt in vielen verschiedenen Küchen, war im Ausland unterwegs, war in vielen deutschen Städten unterwegs, in Norwegen, in Madrid war ich. Und habe in jeder Küche verschiedene Styles gelernt, verschiedene Sachen gelernt, mit ganz vielen verschiedenen Nationen zusammengearbeitet und vor allem auch Kulturen. Und da habe ich überall was mitgenommen und das gebe ich jetzt natürlich gerne weiter.
Wir hatten tatsächlich hier in Leipzig auch mal, also meine Freundin hatte zeitlang ein Paleo-Restaurant hier in Leipzig geleitet. Und ich bin da als, sag mal, Servicekraft durch die Gegend gerannt und habe den Leuten erklärt, warum wir das Konzept machen und wo unser Gemüse herkommt und Essen und tralala. Und da habe ich einen ziemlich rauen Ton aus der Küche wahrgenommen. Wie ist denn das in der Küche bei einem Sternekoch? Oder ich stelle mir das vor, man kennt vielleicht auch die ein oder andere Kochserie, dass da schon ein sehr herber Ton herrscht. Ist der notwendig und wie bist du damit umgegangen?
Damals habe ich schon gedacht, dass er notwendig ist. Der ist schon Standard. Ich glaube, mittlerweile hat sich das schon sehr viel verbessert, weil, ja, weil die meisten halt einfach keinen Bock mehr darauf haben. Ja? Und ich hatte damals dann auch irgendwann keinen Bock mehr darauf, mich anmotzen zu lassen, anschreien zu lassen, wegen banalen Dingen. Ja, klar, es herrscht ein Druck, vor allem in Sternerestaurants. Da muss immer 110% abgeliefert werden, jeden Tag, egal was für Probleme so im Background gibt. Und ich habe das alles mitgemacht, weil es mir natürlich auch Spaß gemacht hat, weil ich natürlich auch viel lernen wollte. Ich wollte immer mein eigenes Sternerestaurant haben. Das war immer so der Traum, bis ich dann irgendwann mal in einem Sternerestaurant gearbeitet habe und habe dann ziemlich schnell gemerkt, so, ach, das ist gar nicht so für mich, ja. Das war so das Ziel, das hatte ich dann erreicht, um dort mal zu sein, dort mal mitzumachen. Aber ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, das ist nicht mein Weg. Und es war auch gut so. Mittlerweile denke ich so, dieses ganze Gastro, ja, dieses ganze Gastro-Feeling ist nicht mehr so mein Ding. Ja, ich habe mich da schon so auf meine eigene Art entwickelt. Und so macht es mir auf jeden Fall viel, viel mehr Spaß. Und vor allem als selbstständiger Gastronom zu arbeiten, ist ja so meine, wie sage ich dazu, am besten Erfüllung, Selbstverwirklichung. Darum geht es mir eigentlich. Aber das war der Weg und das musste ich lernen und das war alles gut so.
Jetzt hast du dich ja auf das Thema Clean Eating spezialisiert. Und ich habe natürlich im Vorfeld auch wieder meine Community bei Instagram gelöchert und gefragt. Und da sind einige Sachen reingekommen. Und eine Frage ist, klar, was ist denn überhaupt Clean Eating? Gibt es da in irgendeiner Form Regeln oder Basics, woran ich mich halten kann und orientieren kann?
Klar, also ich mache das ganz, ganz einfach, weil ich denke, Komplexität verhindert Veränderung oder verhindert die Umsetzung. Deswegen habe ich das für mich so bestimmt und habe gesagt, okay, Clean Eating bedeutet für mich, ich benutze keine industriellen Produkte, also nichts Abgepacktes, nichts Vorgefertigtes von der Industrie, einfach so, wie es aus der Natur kommt. Habe die zweite Regel, einfach keine Weizenprodukte oder kein Weizenmehl zu verwenden. Und auch keinen, als dritte Regel, keinen industriellen Zucker. Fertig. Und das ist meine Definition von Clean Eating. Es gibt wahrscheinlich noch ganz viele andere. Aber genau diese drei Dinge bewirken bei ganz, ganz vielen Menschen schon ganz, ganz viel, ja. Und wie gesagt, je komplizierter es ist, umso schwieriger wird es umzusetzen, weil man sich einfach viel zu viele Gedanken macht.
Das ist etwas, was wir auch im Vorgespräch schon hatten, dass, glaube ich, Menschen gar nicht das Problem haben, nicht über Ernährung Bescheid zu wissen, sondern so viele Dogmen und Mythen und auch komplexe Dinge im Kopf haben, dass sie es nicht mehr umgesetzt bekommen auf dem Teller. Was ist denn so aus deiner Sicht? Du hast jetzt aus verschiedenen Nationen, aus verschiedenen Küchen, kannst du ja berichten, was sind denn die größten Herausforderungen in deinen Augen in der Ernährung?
Die größten Herausforderungen, ja, gute Frage, gute Frage. Ich würde es einfach bei allen Gerichten so einfach wie möglich machen. Ja? Vor allem von der Zubereitung würde ich es ganz, ganz einfach machen. Mittlerweile hat jeder einen Backofen zu Hause, den kann man super benutzen, um dort gleichzeitig Dinge zu garen. Das heißt, man kann seine Kohlenhydrate, seine Kartoffeln auf einem Blech im Ofen garen. Nebendran kann man seine Hähnchenbrust garen. Und sein Gemüse kann man ganz kurz durch die Pfanne ziehen. Und so hat man ein Gericht im Meal Prep Style zum Beispiel schon für die nächsten Tage super vorbereitet. Und es gibt eigentlich keine großen Herausforderungen, wenn man weiß, wie es geht.
Woran denkst du, scheitert es? Warum wissen die Leute nicht, dass es wie es geht? Also es klingt ja jetzt sehr banal, ne? Kartoffeln aufs Blech, da die Hühnchenkeule daneben oder ein Stück Lachs oder meinetwegen auch ein Stück Tempeh und dann das Gemüse durch die Pfanne ziehen. Warum machen das die Leute dann nicht?
Weil sie sich nicht damit beschäftigen. Ja? Sie beschäftigen sich überhaupt nicht mehr so mit dem Kochen. Alles muss schnell, schnell gehen. Das Kochen ist in den meisten Fällen so ja, eine Art Zeitverschwendung, was ja totaler Quatsch ist, weil ohne Essen funktioniert der Mensch nicht und wir müssen unser ganzes Leben lang essen. Und wenn man da mal ein bisschen Zeit investiert hat, ja, und eine Praxis oder Übungen mit reingebracht hat, so wie es bei allem ist, Übung macht den Meister, ja, dann funktioniert das hinterher, wenn man das als Routine in seinen Alltag integriert, funktioniert das hinterher viel, viel einfacher. Man tut sich selbst etwas Gutes und man hat auch dieses Gefühl eliminiert, dass Kochen Zeitverschwendung ist.
Daher gleich die Frage anschließend, wie viel Zeit verbringst du in der Küche für dich privat, wenn du kochst?
Für mich privat? Ja, ich gucke schon, dass ich mix das so ein bisschen. Ich mache oft Meal Prep, dass ich mir ein bisschen was für 2 Tage vorbereite. Kommt natürlich immer so auf meine Woche drauf an, was ich so zu tun habe. Aber mir ist es natürlich heilig, sag ich mal, gutes Essen zu bekommen, auf die Frische zu achten, auf die Lebensmittel zu achten, dass ich gute Lebensmittel natürlich kaufe, dass ich mal zum Bauern fahre, mache ich auch nicht immer. Ja. Aber ich würde sagen, die Zeit spielt für mich da keine Rolle. Ich meine, klar, ich hab einen bestimmten Workflow, bei mir geht das alles vielleicht ein bisschen leichter von der Hand. Ich mache alles ziemlich gleichzeitig. Also für mich so ein Mittagessen ist in 10 Minuten, 15 Minuten erledigt. Aber ich habe jetzt auch keinen Stress, mal nach 30 Minuten für ein Mittagessen in der Küche zu stehen.
Was sind also die größten Tücken? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, du kommst zu uns kochen oder verbringst mit der Familie und jetzt guckst du bei Mutti über die Schulter und denkst, das hätte jetzt aber effizienter gehen können. Das hättest du aber schneller machen können. Was sind da so die Erfahrungen, wo du denkst, weil du gibst ja auch ganz viele Events, ne, und kannst quasi in andere Küchen schauen. Was sind so die Tücken? Also ist es dann, okay, du hältst das Messer verkehrt rum oder du könntest eigentlich hier schon die Pfanne vorwärmen. Was sind so die, wo kann ich Zeit sparen in der Küche?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich sehe das ja immer, vor allem, wenn ich Online-Kochkurse mache. Jeder kocht ja bei sich zu Hause und die meisten berichten dann erstmal davon, dass sie erstmal eine Stunde ihre Küche umgebaut haben, aufgeräumt haben. Ja, da fängt es ja dann bei den meisten schon an. Die haben ihre Küche schon so falsch organisiert, dass die Wege schon alleine zu den Gewürzen zum Beispiel viel zu lange dauern. Wenn man das mit Routinen alles ein bisschen umgebaut hat, ja, dann man weiß, okay, da habe ich das und das, das habe ich griffbereit, das kann ich mir schnappen und das kann ich mir schnappen, dann ist das schon mal ein ganz anderer Workflow. Mehrere Dinge auf einmal tun, ja, wenn ich Nudeln koche und mir meine Soße dazu mache, dann kann ich schon mal den Topf aufstellen, das Wasser kochen, nebenbei kann ich eine Pfanne aufstellen, heiß werden lassen und kann dort meine Soße ansetzen, ja, also mehrere Dinge auf einmal tun, das ist eigentlich so der Schlüssel, ja, um das Ganze zu beschleunigen.
Die Organisation in der Küche, das habe ich auch schon häufig erlebt. Es gibt ja Leute, die suchen dann in ihrer eigenen Küche einen Löffel oder eine Kelle oder einen Sparschäler oder was auch immer und dann fragst du dich, wer hat die Küche eingeräumt, du oder irgendjemand anderes? Warum findest du das jetzt nicht? Wie würde ich jetzt, wenn ich jetzt vorm Herd stehe, was wäre jetzt, sagen wir, bestmöglich in der Nähe? Weil der eine oder andere sieht vielleicht das Video, der sieht jetzt auch einen Einblick in deine Küche. Ich glaube, im Foodtruck ist das noch viel effizienter alles angeordnet. Aber wie schaut dann, wenn ich jetzt vorm Herd stehe, was sollte da in der Nähe stehen?
Also erstmal muss ich natürlich gucken, dass ich einen Mülleimer in der Nähe habe, dass mein Arbeitsplatz gut organisiert ist, dass ich ein feuchtes Tuch unter meinem Schneidebrett habe. Ja, die meisten schneiden auf einem Schneidebrett mit einem Messer, das einmal quer über die Arbeitsfläche rutscht. Dann ist natürlich die Verletzungsgefahr ziemlich groß. Dass einfach alles gut organisiert ist, dass ich schon meine Lebensmittel, alles, was ich für dieses Gericht, was ich kochen möchte, schon griffbereit habe, dass ich jetzt nicht 10-mal zum Kühlschrank laufen muss. Egal, auch wenn der Kühlschrank nur 4, 5 Schritte weg ist, am Ende laufe ich 10-mal hin und her und dann bin ich 50-mal gelaufen. Ja? Und das kann ich halt einmal damit ein bisschen Zeit sparen, Weg sparen, wenn ich mir schon alles direkt auf einem Blech, ja, ich hole mir ein Tablett, lege alles auf ein Tablett drauf, nehme das Tablett, habe einen Weg, stelle mir das auf meinen Arbeitsplatz und dann kann ich direkt loslegen.
Das ist natürlich wirklich ein toller Impuls, weil unser Kühlschrank steht wirklich eine große Handbreite neben dem Herd und ich mache das so, ich greife dann immer in den Kühlschrank. Zur Freude in Anführungsstrichen meiner Freundin, weil die sagt dann immer, Carsten, kannst du nicht zwischendurch die Finger waschen? Der Griff klebt wieder vom Kühlschrank. Dann habe ich mir irgendwann angewöhnt, so ein kleines Kochhandtuch mir an die Hose zu stecken und das abzuwischen. Ja, dann hieß es irgendwann, Carsten, bring das bitte auch in die Wäsche. Nicht, dass ich dann, dass wir dann dieses Geschirr damit abtrocknen. Also, da gibt es doch die ein oder andere Tücke, die man in der Küche immer wieder findet. Dieses Thema Clean Eating, jetzt hast du gesagt, dass du Nudeln zubereitest und hast aber vorhin gesagt, dass du keinen Weizen verwendest. Welche Nudeln kochst du denn da zum Beispiel?
Also ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Buchweizennudeln. Ja? Buchweizennudeln. Es gibt auch so tolle Alternativen aus Linsenmehl, aus Kichererbsenmehl. Sowas in die Richtung, ja.
Die verhalten sich ja wahrscheinlich anders als normale Spaghetti oder Weizennudeln. Gibt es da irgendwas zu beachten, wenn wir beim Thema Nudeln sind und ich ja hier einen Spezialisten vor mir habe? Wie ist das mit, kommen die Nudeln ins heiße Wasser, muss ich Salz dazu geben, manche kippen auch noch Öl dazu, damit die Nudeln nicht zusammenkleben. Kannst du da ganz kurz dein Geheimrezept für richtig gute Nudeln, ob Buchweizen, Linsen oder egal welche Nudeln, verraten?
Ja, also wenn die Nudeln schmecken sollen, würde ich auf jeden Fall Salz ins Wasser machen. Ja. Ich finde, also ich habe mit ziemlich vielen Italienern zusammengearbeitet. Ich habe auch schon in italienischen Restaurants nebenher so ein bisschen gearbeitet. Und so die mediterrane Küche hat mich auch immer sehr interessiert. Und da habe ich halt natürlich auch gelernt, wie man Nudeln macht, wie man Nudeln richtig kocht. Und da gehört ordentlich Salz ins Wasser. Ja. Da kann jetzt natürlich jeder Ernährungscoach sagen, oh, zu viel Salz ist nicht gut. Man muss da einen Mittelweg für sich selbst finden, würde ich sagen. Ich finde, Nudelwasser, wenn das gekocht hat, wenn da Salz drin ist, dann würde ich das einmal probieren. Wenn das überwürzt schmeckt, dann ist es perfekt für die Nudel. Ja? Die Nudel, die kann den Salzgehalt aufnehmen, die schmeckt nach was. Die Nudel natürlich in kochendes Wasser geben. Und so dieses Thema mit dem Öl, also eigentlich habe ich gedacht, das wäre so langsam eliminiert aus den Köpfen der Menschen. Das ist schon ziemlich oldschool zu sagen, okay, da muss Öl ins Wasser, muss nicht sein. Vor allem, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe irgendwie ein körperliches Ziel und will abnehmen. Das ist wieder Öl. Öl ist ein riesen Kalorienträger, hat da nichts zu suchen. Und ich weiß nicht, warum man das glaubt, dass die Nudeln hinterher nicht kleben. Ich würde auch hinterher, wenn die Nudeln abgegossen sind, würde ich auch kein Öl drüber gießen, sondern würde sie vielleicht einmal kurz mit kaltem Wasser abspülen. Wenn nämlich Öl drüber gegossen wird, klar, sie kleben nicht, dann. Aber dann kann auch zum Beispiel keine Soße mehr von der Nudel aufgenommen werden. Deswegen lieber kaltes Wasser, einen Schluck drüber, direkt in die Soße, mit der Soße durchschwenken, anrichten und sofort essen.
Ich weiß auch nicht, wo die Idee herkommt. Als ich mich mit dem Thema, ganz am Anfang bin ich ehrlich, ich glaube, meine Ma hat da auch am Anfang ein bisschen Öl drauf gemacht. Aber ja, wenn man so ein bisschen mal aus dem Chemieunterricht guckt, das Öl schwimmt doch oben drauf. Also es ist ja nicht im Wasser drin. Also die Nudel, das ist, wenn die Nudeln im Wasser sind und du dann Öl drauf kippst, dann schwimmt das Öl oben drauf.
Ja.
Okay. Dann sag mal vielen lieben Dank für diesen Impuls. Der eine oder andere weiß vielleicht jetzt direkt, oh, dann probiere ich mal erstens andere Nudelsorten und schaue, wie ich die richtig lecker hinbekomme. Das Thema intuitives Essen steckt ja auch in unserer Headline. Und wie würdest du das denn jemandem erklären, was intuitives Essen bedeutet? Weil ich habe auch hier in meiner Community rumgefragt, das war von, ich höre auf meinen Hunger, ich höre auf das, was mir gerade Freude bereitet, also wonach ich gerade Lust habe. Aber viele tun sich, glaube ich, mit dem Begriff etwas schwer. Könntest du den einmal erklären, was intuitives Essen überhaupt bedeutet?
Ja, ich würde das auch so für mich so definieren, auf das zu hören, was mein Körper mir sagt. Ja? Das tun nämlich die meisten nämlich nicht. Die leben nach irgendwelchen Vorgaben von irgendjemand anderem, was vielleicht eigentlich gar nicht zu einem persönlich passt. Ich denke, Essen ist auch immer sehr individuell und genauso wie ein Ernährungsplan individuell sein sollte, ist es mit Essen genauso. Der eine mag das, der andere mag keinen Brokkoli zum Beispiel, der andere liebt Brokkoli. Und ich finde, man sollte da so ein bisschen auf sich persönlich hören, auf was habe ich Lust und das dann so in seinen Alltag integrieren, dass es zum Beispiel, wenn man irgendwie ein körperliches Ziel hat, dann dazu passt.
Ich denke auch, dass intuitives Essen sehr komplex immer dargestellt wird, aber viele arbeiten halt mit den anführungsstrichen Regeln häufig besser. Am besten, man nimmt ihnen noch was weg, dann ist es irgendwie richtig fancy und richtig cool. Aber das macht halt auf Dauer echt irgendwann keinen Spaß mehr. Außer man hat vielleicht eine Unverträglichkeit oder eine Allergie oder Ähnliches. Da das Thema Gluten und Co. spielt ja dann ein großes, großes Thema. Und Hast du da vielleicht eine Idee, wie ich mich den intuitiven Essen wieder begegnen kann, wie ich mich da herantasten kann?
Ja, also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe heute irgendwie Lust auf zum Beispiel jetzt Brokkoli und Quinoa, dann versuche ich auch mal so ein bisschen zu experimentieren. Ja? Die meisten, die machen ja immer nur das Gleiche. Ja? Die laufen auch beim Einkauf immer die gleichen Gänge, kaufen auch nur die gleichen Dinge, weil sie gar nicht so im Kopf diese Kreativität freigeschaltet haben, um mal etwas Neues auszuprobieren oder haben Angst davor. Aber ich denke, gerade das ist so der Schlüssel, auch mal Dinge ja, schlecht zu machen, falsch zu machen, um daraus zu lernen und beim nächsten Mal wieder oder beim nächsten Mal dann gut zu machen, ja, und sich dann auch ein bisschen damit zu beschäftigen mit dem Thema, wie, okay, jetzt hat mein Quinoa nach gar nichts geschmeckt, was muss ich tun? Also einfach die richtigen Fragen stellen, was muss ich tun oder wer weiß, was ich tun muss, um das lecker hinzubekommen. Und da ganz einfach mal verschiedene Dinge auszuprobieren, neue Kreationen an den Start zu bringen, um das dann besser in seinen Alltag integrieren zu können, ja.
Da sprichst du ja fast schon meine Lieblingskohlenhydratquelle tatsächlich an. Jetzt habe ich wieder einen Makronährstoff genutzt. Quinoa. Wie kann ich denn, also ich koche den einfach nur in Wasser und esse dann halt mein Gemüse dazu. Jetzt im Nachhinein ist das manchmal ein bisschen fad. Stimmt. Bisschen Salz, Gewürze und Bitterwürze mache ich manchmal drauf. Aber wie kann ich denn den Quinoa aus deiner Sicht so richtig, richtig lecker machen?
Also ein Quinoa ist ja eigentlich ein schönes Korn, ja, ähnlich wie jetzt ein Reiskorn zum Beispiel. Du kannst den ja auch al dente kochen. Und ich würde den ganz einfach mal wie ein Risotto ansetzen. Ja? Also ich mache das ganz gerne so. Ich suche mir einen Bestandteil raus und versuche den mal wie etwas anderes, also wie jetzt in dem Fall zum Beispiel wie ein Risotto anzusetzen. Ja? Ich schnapp mir eine Zwiebel oder eine Schalotte, ein bisschen Knoblauch, würfel die ganz fein, schwitze die im Topf mit ein bisschen Olivenöl an zum Beispiel. Gib den Quinoa dazu. Quinoa vorher immer gut abwaschen, dass so die ganzen Bitterstoffe und Trübstoffe weggehen. Quinoa mit dazugeben, dann zum Beispiel ein bisschen Curry. Das Curry ein bisschen leicht mit anrösten. Durch das Anrösten von dem Curry werden schön die ätherischen Öle freigesetzt. Und dann gieße ich einfach mit Wasser auf. Muss das Ganze natürlich auch wie bei einem Nudelwasser schön würzen, leicht überwürzen, dass dann hinterher der Quinoa auch schmeckt. Und dann lasse ich den ziehen, lasse ich den köcheln, bis ich den gewünschten Gargrad erreicht habe und kann dann hinterher nochmal ein bisschen nachwürzen, zum Beispiel mit ein bisschen Limettensaft, ein bisschen Limettenabrieb, um dann auch ein bisschen Frische reinzubekommen. Und eigentlich habe ich keinen großen Aufwand betrieben, außer ein paar Zwiebeln und Knoblauchwürfel zu schneiden und habe hinterher ein ganz, ganz anderes Ergebnis.
Wie schneide ich Zwiebeln ohne zu weinen?
Mit einem scharfen Messer am besten. Also die
Ach, das heißt, ich
meisten,
zerdrücke dann sonst die Zwiebel sonst, oder?
genau, ja. Die meisten denken, ich muss irgendwie einen Liter Wasser in den Mund nehmen oder im Kreis tanzen oder eine Taucherbrille aufziehen oder so. Stell dir vor, du hast eine Gastroküche, da stehen 10 Köche und die haben alle eine Taucherbrille auf, weil sie Zwiebeln schneiden müssen. Das würde ein bisschen komisch aussehen. Die haben halt einfach scharfe Messer, ja. Also das ist so der Schlüssel. Und da empfehle ich immer, geh zu deinem Metzger deines Vertrauens oder es gibt mittlerweile so viele Services, wo man seine Messer einmal im halben Jahr hinschicken kann, die machen die scharf. Und ich gucke mir ein Video dazu an, wie ich ein Messer richtig über einen Wetzstahl drüber ziehe. Das mache ich jedes Mal, bevor ich anfange zu schneiden. Und dann habe ich auch beim Zwiebelschneiden, ja, bin ich keine Heulsuse.
Da gibt es natürlich auch, da sind wir wieder beim Equipment, ne, also Pfanne und Messer. Ich habe zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang Fermentationsworkshops offline gegeben und da habe ich natürlich auch ganz billige Messer gekauft, irgendwo bei, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Mit Plastikgriff, das Erste, was passiert ist, der Plastikgriff ist abgebrochen. Dann waren die sauscharf. Also die waren so scharf, das Erste, was der eine schneidet, hat er die halbe Fingerkuppe mit im Sauerkraut. Man hat mit dem Salz natürlich gleich desinfiziert, aber die waren so scharf, aber so unhandlich, weil der Plastikgriff so glatt war und cool, also totaler Schrott. Deshalb meine Frage an dich: Wie viel Wert legst du auf dein Equipment? Also bei Köchen, auch der Koch bei uns im Restaurant damals, der hatte halt sein eigenes Messer und hat da gemeint, ja, das Messer, das hat eine halbe Miete gekostet und Co. Wie hoch ist so dein Ausgaben für Equipment und kannst du vielleicht Equipment empfehlen? Für einen Hobbykoch oder für jemanden, der darauf Wert legt.
Ja, also das ist natürlich, ein Messer sollte für einen Koch heilig sein. Und die sollen gut behandelt werden, die müssen gut gereinigt werden, die müssen gut gepflegt werden, die sollen immer geschliffen werden. Sowas kauft man nur einmal eigentlich. Ja? Also ich habe auch Messer, die sind jetzt, ich habe sogar vererbte Messer, die sind schon 30 Jahre alt und die sind immer noch tipptopp. Ja? Also da würde ich lieber einen hohen Preis für eine gute Qualität bezahlen. Und du hast eigentlich dein Leben lang hast du was davon, ja. Außer es fällt dir jetzt mal irgendwie auf den Boden und die Spitze bricht ab oder so. Aber das ist mir bisher auch eigentlich noch nie passiert, ja. Ich habe Messer, die habe ich am Anfang der Ausbildung vor 17 Jahren gekauft und die benutze ich immer noch, ja. Das sind meine Werkzeuge. So ist das mit allem. Pfannen würde ich auch auf eine gute Qualität achten. Töpfe genauso. Lieber, klar, die sind etwas teurer, aber davon hat man auf jeden Fall länger was, ja.
Was hältst du von Keramikmessern?
Ja, für zu Hause ist es vielleicht ganz cool, aber wenn du jetzt ja, unterwegs bist oder in der Küche mit vielen Leuten arbeitest, da passiert es halt schon mal schnell, dass so ein Ding runterfällt und meistens ist es ja dann so, dass sie dann auseinanderbrechen. Ich würde ein gutes Edelstahlmesser empfehlen, das nicht rostet und das ist natürlich auch so ein bisschen Geschmackssache, ja, bei einem Messer. Ich würde, bevor ich ein Messer kaufe, ich würde es nicht einfach irgendwo bestellen und bin dann hinterher unzufrieden, wie es in der Hand liegt. Ich würde mir ein paar raussuchen, ein paar verschiedene Firmen. Es gibt super Firmen in Deutschland, die gute Messer herstellen. Da würde ich einfach mal in ein Fachgeschäft gehen, würde die mal ausprobieren, mal testen, wie die in der Hand liegen. Der eine mag ein schweres Messer, der andere nicht und so weiter. Und würde da einfach mal ausprobieren und mich dann so entscheiden.
Wie schaut es bei der Pfanne aus? Weil ich glaube, da gehen ja auch die, also was ich schon an Pfannen hier hatte, ne, von 0815 irgendwo beim Konsum oder Pfennig, Pfeiffer und Co., die du nach zweimal Hitzen irgendwie haben die sich dann schon angefangen zu wölben, bis hin zu wirklich Stahlpfannen, die ich eingebrannt habe und Co. Welche Pfannen benutzt du in deinem Alltag?
Ja, ich benutze schon ganz normale Edelstahlpfannen zum Beispiel oder auch beschichtete Pfannen. Wichtig ist einfach nur, dass auch die gut behandelt werden. Ja? Also einfach ausreiben mit einem trockenen Tuch, gar nicht großartig mit Spüli da reingehen, mit einem Schwamm ausreiben, der für eine Pfanne geeignet ist, aber auch da, wie gesagt, ohne Spüli. Und dann machst du da eigentlich nichts falsch.
Einige kriegen ja wahrscheinlich gerade, stellen sich die Haare am Nacken auf, wenn sie sagen, ah, beschichtete Pfannen, die sind doch giftig und Co. Ja, wenn du die Beschichtung mit isst, dann ist das vielleicht nicht so gesund. Wenn du da mit einem Metalllöffel oder so rumkratzt drin und das dann abreibst, dann ist das vielleicht nicht so cool. Aber die Pfanne ist ja dafür ausgelegt, dass die Beschichtung normalerweise dran bleibt. Wie ist das, wenn ich jetzt Sachen zum Beispiel anbrate? Weil wegen beschichteter Pfanne wird man ja häufig oder dem nachgesagt, brauche ich kein Öl zum Anbraten. Wie siehst du das mit dem Anbraten und Ölen? Bei meiner Verwandtschaft wurde gern mal Walnussöl, erinnere ich mich noch, da wurde Walnussöl mal genutzt zum Anbraten. Und wenn es gequalmt hat, wird man davon ausgegangen, dass die Pfanne heiß ist. Wie brennst du dein Öl an? Oder dein Fleisch oder zum Beispiel dein Gemüse?
Also ich gucke einfach, zum Beispiel, wenn wir jetzt auf das Thema Fleisch gehen, ich gebe einen Tropfen Olivenöl zum Beispiel auf meine Hähnchenbrust, würze das Ganze mit ein bisschen Salz und massiere das schön ein. Ja, ich brauche da erstens nicht so viel Öl, aber ich habe so einen leichten Film einfach auf meinem Fleisch drauf, dass ich eine schöne Kruste bekomme zum Beispiel. Und beim Gemüse mache ich es meistens so, ich aktiviere das Gemüse vorher. Also das heißt, ich gebe ein bisschen Salz drüber über mein geschnittenes Gemüse, lasse es ein bisschen einwirken, dann tritt so das ganze Wasser aus, die Feuchtigkeit, das gieße ich dann ab und dann gebe ich auch nur einen Tropfen Olivenöl in die Pfanne. Wird da auch gar nicht so auf hohe Hitze bestehen, sondern würde sagen so 160 Grad. Dann kannst du auch dein Olivenöl benutzen. Alles, was dann so höher wird, ist natürlich so der Rauchpunkt. So im Weg, ja, und ich würde sagen 100, 160 Grad, 170 Grad, schön leicht anbraten, durchschwenken, fertig, ja. Und vor allem das Anbraten ist ja meistens eher das Problem, dass die meisten geben ihr Gargut in die Pfanne rein und fangen sofort an, wie wild da drin rumzurühren oder die Pfanne zu schwenken. Da kann es halt nicht braten, ja. Das ist ähnlich wie bei Bratkartoffeln. Die meisten machen das genauso, werfen die Bratkartoffeln rein, direkt rühren. Der Geheimtipp ist einfach, das Öl heiß werden lassen in der Pfanne, gar gut reingeben, verteilen und erstmal nichts machen. Ja, einfach mal 1-2 Minuten in der Pfanne liegen lassen, dass Röstaromen entstehen können und dann fange ich an, mal rumzuschwenken oder zu rühren. Und dann hast du ein ganz anderes Ergebnis. Und da brauchst du auch keine große Hitze.
Vielleicht versuchen ja manche auch, das Essen warm zu rühren. Also es kann ja auch sein, dass durch die Reibung und die Bewegung das Essen dann dadurch warm wird, nicht durch die Pfanne. Du hast gesagt 160 Grad. Wie kriege ich denn raus, wie heiß eine Pfanne ist? Also wir heizen, wir haben ein Gas, also wir haben richtiges Feuer darunter. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich da rauskriegen sollte, wann die Pfanne 160 Grad hat.
Also ich würde dir empfehlen, setz die Pfanne früh genug auf den Herd. Bei Gas geht es natürlich ein bisschen schneller. Und dann nimmst du dir einfach mal einen Esslöffel oder einen Teelöffel mit Wasser und gießt den einfach mal in die Pfanne rein. Und wenn das sofort anfängt zu verdampfen, dann weißt du, okay, das ist auf jeden Fall schon mal über 100 Grad. Und dann sind diese 60 Grad, ja, ich würde es jetzt gar nicht so genau nehmen, dann sind diese 60 Grad auch nicht mehr weit weg. Fertig.
Okay. Da danke schon mal, werde ich nachher direkt testen, wenn ich meine Pfanne anmache. Wenn eine Frage aus der Community zum Beispiel auch, wie schaut denn, weil wir haben ja das Thema Clean Eating und intuitives Essen, wie schaut denn so ein typisches Frühstück von dir aus?
Ja, eigentlich ziemlich einfach. Also wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie Intervallfasten mache oder so, dann fällt natürlich das Frühstück bei mir weg. Aber ich gucke auch einfach, dass ich gute Kohlenhydrate zum Beispiel esse, dass ich mir auch was mit Haferflocken mache. Ich mache mir ganz gerne Haferflocken-Pancakes, mache dann Ei mit dazu, mache ein bisschen Backpulver mit dazu, brate mir die an und belege die dann entweder mit ein bisschen Körnigen-Frischkäse, paar Blaubeeren oder mache zum Beispiel ganz gerne, da stellt sich bei einigen, stellen sich da die Armhaare auf, wenn ich sage, okay, ich mache da Harzer Käse drauf. Finde ich geil, sollte man mal probieren, vor allem so mit körnigem Frischkäse ist das eigentlich eine ganz gute Kombination und mildert auch so ein bisschen den Geschmack.
Ich finde harter Käse im Ofen, der zerläuft dann und dann kannst du den zerbröckeln und quasi wie Hefeflocken oder ähnliches nutzen. Hast du quasi wie Parmesan, ich würde mal sagen, Parmesan für Arme. aber das ist auch ein cooles Aroma. Wird natürlich ja noch ein bisschen deftiger. Jetzt hast du gerade Natron erwähnt. Natron, glaube ich, was mit einem Ei. Warum machst du Natron daran?
Ja, muss man nicht. Einfach nur so, wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt zum Beispiel kein Ei essen oder ich will sie besonders fluffig haben und nehme eine Banane, dann mache ich immer ein bisschen Natron mit dran, dass es einfach fluffiger wird. Muss aber nicht sein. Ich könnte jetzt auch das Eiweiß zum Beispiel aufschlagen und dann habe ich sie auch schön fluffig, ja.
Okay. Du hast gesagt, viele gehen meistens die gleichen Wege einkaufen, die gleichen Touren. Jetzt gehe ich mit Frank einkaufen. Wo gehst du lang? Weil du hast ja gesagt, Clean Eating, okay, alles, was irgendwie Fertigprodukte angeht und Co., die Regale würde ich ja wahrscheinlich meiden. Wie gehst du einkaufen?
Also ich gehe schon mal immer anders einkaufen. Ich versuche immer andere Wege zu gehen. Klar, die wiederholen sich natürlich immer wieder, aber wenn ich weiß, ich war gestern einkaufen und ich gehe heute einkaufen, laufe ich heute auf jeden Fall einen anderen Weg als gestern. Und gucke natürlich auch, was so an Gemüse, was Saison hat, was ich vielleicht nicht kenne. Ich gehe gerne in Läden, in denen ich noch nicht war, und gucke mich da einfach um. Und ich frage auch zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie in einen Asialaden gehe oder so, ich spreche einfach ganz gerne mit den Leuten, die das Ding betreiben oder wo ich weiß, okay, das ist jetzt authentisch. Und frag nach, was würdest du hier mitmachen oder wie kann ich das und das verarbeiten? Wie bereitet ihr das und das zu? Guck einfach so ein bisschen, frag nach, informier mich und ja, das ist eigentlich so mein Ansatz, ja. Und lass da auch meine Kreativität spielen. Ja, also meistens, wenn ich irgendwie einen Kochkurs habe, weiß ich eigentlich beim Einkaufen oft noch gar nicht, was wir genau machen. Weil ich dann gucke, ah, okay, das ist verfügbar, das könnten wir zum Beispiel daraus machen. Ah, cool, da gibt es einen coolen roten Reis, wir könnten mal das und das daraus machen. Und so lasse ich mich auch einfach beim Einkauf inspirieren, ja. Also wenn man immer so einen genauen Plan hat, dann ist natürlich so ein bisschen die Kreativität verloren. Also so ist es bei mir, ja.
Wie handhabst du das dann zum Beispiel mit Mengenangaben? Weil da dem stehe ich persönlich sehr, ja, konträr, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Rezeptbuch aufschlage, dann steht ja da meistens für eine Portion XY stehen alle Zusätze und Co. Ich orientiere mich dann immer, okay, was ist da dran? Und dann koche ich das so in meinen Mengen. Wie siehst du das mit, ich sag mal, den ganzen Mengenangaben?
Ja, das ist eine Katastrophe für mich. Also die meisten wollen natürlich ein Rezept haben und so, ja, weil sie auch irgendwie Angst haben davor, mal etwas Freestyle zu kochen. Aber ich finde, das gehört zum Kochen dazu. Ja, es muss eine Verbindung, eine Emotion dabei entstehen und ein Feeling vor allem zum Kochen entstehen. Und das wird einem genommen, wenn man ein Rezept hat. Deswegen, ich tue mich auch schwer, ich mag es überhaupt nicht, Rezepte zu schreiben. Ich mache es natürlich, weil es vielen natürlich dann auch hilft. Aber jetzt zum Beispiel meine Einkaufslisten für die Online-Classes, die sind immer ziemlich allgemein gehalten. Ja? Also jeder, ich weiß nicht, für wie viele Personen die Person dann kocht am Ende. Ich weiß nicht, wie groß der Hunger ist. Es ist bei jedem anders. Deswegen, ich halte das immer allgemein und jeder soll auch so ein bisschen gechallenged werden beim Einkauf. Was brauche ich denn eigentlich? Ja, weil viele schmeißen Essen weg, weil sie am Ende kein Gefühl dafür haben, wie viel sie überhaupt für die nächsten Tage brauchen. Und wenn man da sich mal so ein bisschen bewusst wird und dann auch ausprobiert und dann auch mal merkt, so, oh Scheiße, jetzt habe ich 500 Gramm Nudeln gekocht, damit kann ich ja 4 Personen ernähren zum Beispiel. Dann weiß ich fürs nächste Mal schon mal ein bisschen Bescheid. Und da einfach so ein bisschen Bewusstsein schaffen und das fängt natürlich beim Einkauf an.
Wie gehst du mit Essensresten um? Also ich rede jetzt nicht von, okay, da ist jetzt zum Beispiel 200 Gramm Nudeln übergeblieben. Der Koch bei uns zum Beispiel im Restaurant damals, der hat von Gemüse bis Eierschalen bis, ich sag mal, Zwiebelschalen alles in einen Topf geworfen und hat das dann ausgekocht für einen Fond. Ist das ein guter Tipp, dass ich quasi alle Reste einfach in den Topf haue und Wasser drauf und das immer köcheln lasse und das dann später nutze? Wie gehst du damit um?
Genau, so kannst du es auf jeden Fall machen. Also wenn du jetzt sagst, jetzt ist noch Spargelzeit, Spargelschalen auf jeden Fall aufheben, Gemüseabschnitte, Gemüse vorher gut waschen natürlich, Gemüse aufheben, ansetzen in einem Topf mit ein bisschen Wasser aufkochen, dann hast du eine schöne Gemüsebrühe. Ja, da brauche ich kein Gläschen mit Gemüsebrühpulver zu kaufen, mit der Hälfte an Zucker drin, sondern habe das einfach selbst gemacht, habe das komplett verwertet und kann daraus wieder ein neues Gericht zaubern. Ja? Aus Eierschalen würde ich jetzt keinen Fond kochen, aber so kannst du eigentlich fast alles nochmal verwerten, ja.
Also er hat es dann auch immer in so ein Sieb gehabt, ne? Also es war so ein großes Sieb reingepackt, also dass das nicht dann irgendwie drin rumschwimmt und hat dann die Flüssigkeit daraus immer wieder genutzt.
Ja.
Fand ich sehr, sehr cool gelöst.
Ja.
Wie bereitest du dein Essen zu? Jetzt wissen wir ja schon, okay, was du so im Frühstück ungefähr isst, wenn du keine Zeit hast. Weil das ist zum Beispiel auch wieder eine Frage aus der Community. Was machst du dir zu essen, wenn du keine Zeit hast? Und was kann ich mir zubereiten, was schnell und clean ist?
Ja, sowas in die Richtung Pasta geht ja eigentlich super schnell. Ja, also wenn du dir deine Buchweizenpasta einfach aufstellst, also Wasser aufstellst, deine Nudeln kochst, nebenbei wirfst du dir ein paar Tomaten, ein paar Linsen, rote Linsen in eine Pfanne, ein paar Gewürze mit dazu, Zwiebeln ist in 10 Sekunden geschnitten, Knoblauch genauso und machst ein bisschen Curry da dran, lässt das Ganze verköcheln mit den Tomaten, ein bisschen Wasser dazu. Sind die Linsen ruckzuck gar, sind leicht verkocht und du hast schon deine Soße für deine Pasta. Machst noch ein paar TK-Erbsen mit dazu zum Beispiel und ruckzuck hast du in 10 Minuten dir dein Mittagessen gekocht, ja.
Was ist so deine primäre Proteinquelle?
Also ich zähle jetzt keine Makros oder so. Ich gucke einfach, dass immer was mit dabei ist. Momentan ist es bei mir so, dass ich mehr so in die vegane Richtung gehe. Und da einfach viel ausprobiere, weil ich halt merke, die meisten denken halt irgendwie, ja, vegan ist ja total kompliziert und ich muss vegane Würstchen essen und so weiter und muss man gar nicht. Und deswegen probiere ich da für mich sehr viel aus momentan, um das dann natürlich auch so an die Leute weitergeben zu können. Würde schon
ist sagen,
mehr Hülsenfrüchte.
Ja. Ach, Hülsenfrüchte? Und ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich erinnere mich noch, also ich esse auch ab und zu zum Beispiel mal Soja-Hack oder in irgendeiner Form als Ausgleich. Wie ist das zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Tofu habe? Hast du damit schon Erfahrungen gemacht und wie kann ich mir so einen Tofu so zubereiten, dass es nicht aussieht wie SpongeBob-Schwammkopf und irgendwie total fad ist?
Ja, da kommt es halt natürlich so auf die Marinade drauf an. Ja. Vor allem auch auf die Zubereitung. Wenn ich mir jetzt meinen Tofu ganz einfach in Scheiben schneide, brate den schön knusprig an in ein bisschen Sesamöl zum Beispiel und lösche dann einfach nur mit ein bisschen Currypulver und zum Beispiel ein bisschen Sojasauce ab. Lass es ganz leicht einreduzieren, Tropfen Honig dazu, bisschen Chili. Dann habe ich schon einen schönen Geschmack. Dann brauche ich eigentlich gar nicht mehr.
Okay.
Also ich würde da auch immer
Also.
arbeiten mit bisschen Limettenabrieb, ein bisschen Chili mit dazu, ein bisschen Ingwer ganz fein gerieben. Also man kann da so coole Sachen machen. Ein bisschen Zitronengras mit dazu angebraten. Da hast du schon einen super Geschmack.
Du hast vorhin auch das zum Beispiel den Backofen erwähnt und dann mal kurz die Pfanne, wie du zum Beispiel das Öl verwendest. Eine Frage aus der Community ist unter anderem auch, was ist denn aus deiner Sicht die beste Garungsmethode? Manche haben ja einen Schnellkochtopf irgendwie, manche haben einen Thermomix zu Hause. Also.
Ja, kommt drauf an, was du garen willst. Also ich würde immer, also wenn du jetzt Richtung Fleisch zum Beispiel gehst, wenn du eine Hähnchenbrust hast, die würde ich, es gibt so viele verschiedene tolle Garmethoden, wie zum Beispiel Sous-Vide-Garen, Niedrigtemperatur-Garen oder zum Beispiel, wie ich es vorhin erzählt habe, mit der Hähnchenbrust. Die Hähnchenbrust ein bisschen mit Salz würzen, einen Tropfen Öl drüber einmassieren, scharf anbraten. Und dann ab in den Ofen, so ich würde mal sagen, so 100 Grad, 120 Grad, am besten auf einem Gitter gelegen, ja, dass das Hähnchen direkt auf dem Gitter liegt. Unten drunter kannst du dir einen Topf zum Auffangen der Flüssigkeit drunter stellen. Aber wenn du es auf dem Gitter hast, dann kommt von allen Seiten gleichmäßig diese 100, 120 Grad und dann kann das Hähnchen gleichmäßig langsam durchziehen und bleibt schön saftig.
Okay. Also da haben wir vielleicht auch noch Potenzial, uns zu verbessern. So ein Konvektomat hatten wir damals. Das ist da ein ziemlich krasses Ding. Das war ein
Ja,
ziemlich krasses Ding.
haben die wenigsten zu Hause.
Ja, wir haben auch keinen. Aber wir haben den dann gerne in der Küche da genutzt, im Restaurant, für alles Mögliche. Aber ich hätte den ausbauen sollen. Was ist denn so dein meistverwendetes Gewürz in deiner Küche?
Meist verwendet, würde ich schon sagen, so in die Richtung Chili. Chili treibt schön so das Immunsystem an und gibt immer einen schönen Kick. Chili verwende ich auch ziemlich oft so beim Dessert, wenn ich sage Schokolade, Chili oder Kakao, Chili, ein bisschen Ingwer mit dazu, eine Mango dazu und dann habe ich so eine ganz coole Geschmackskombination, mit der ich vielleicht auch nicht so im ersten Moment rechne. Und was ich auch sehr gerne mag, ist Pfeffer, ja? Also es gibt so viele coole verschiedene Pfeffersorten. Die meisten kennen einfach nur weißen Pfeffer oder schwarzen Pfeffer. Sowas würde ich immer frisch holen, also immer in Körnern und nicht als Pulver. Ja, das ist eher Niespulver als Pfeffer. Da würde ich jedem empfehlen, eine gute Pfeffermühle zu kaufen, da frisch gemahlenen Pfeffer dann über die Gerichte zum Finalisieren drüber geben. Ja? Und da einfach mal verschiedene Pfeffersorten ausprobieren. Ob es jetzt ein langer Pfeffer ist, ob es ein Szechuan-Pfeffer ist. Ob es ein Himalaya-Pfeffer ist. Also es gibt da wirklich ganz, ganz viele coole Sorten, die man einfach mal testen kann. Und da kann man schon ein ganz anderes Geschmackserlebnis, ja, kreieren.
Also Pfeffer ist wirklich, fand ich, ich hatte damals mit Richard Friedrich, der hat hier in der Ecke von Leipzig direkt vom Feld, der ist quasi mit einem Direktbetrieb mit Gewürze und der hat mir dann auch so ein paar Pfefferkörner, Arten gegeben. Ich wusste gar nicht, dass es Pfeffer gibt, der schmeckt so ein bisschen wie Kakao, dachte ich, abgefahren. Ich assoziierte immer, Pfeffer ist scharf, aber es ist echt krass, was es da noch für Varianten gibt.
Auf jeden Fall, also kann ich jedem empfehlen, sich mal mit verschiedenen Pfeffersorten zu beschäftigen.
Wie ist es, wenn du jetzt für dich kochst? Erzähl mal davon, hast du mal so ein richtiges Fauxpas gehabt, wo du sagst, boah, das ging ja voll nach hinten los vom Gewürz oder dass es komplett verbrannt ist? Was ist so dein absolut, wo du sagst, das ging voll in die Hose? Weil viele denken immer, ja, ein Koch, der kocht immer super. Hast du da eine Story, die du auspacken möchtest?
Also mir passiert jede Woche irgendwas. Das ist halt das, ja. Das macht das Ganze interessant, aber ich weiß dann halt auch ziemlich schnell, wie man das Ganze dann wieder retten kann, ja. Klar, wenn etwas verbrannt ist, dann ist es natürlich dann meistens zu spät, ja. Aber keine Ahnung, also mir sind auch schon mal, wenn ich irgendwie Maronen geröstet habe, das kennen vielleicht so der ein oder andere, wenn man die Maronen nicht vorher mit einem kleinen Messer einritzt, dann explodieren die natürlich im Ofen, ja. Und da habe ich dann mal so 3, 4 Kilo im Ofen gehabt und habe nicht dran gedacht, weil es schnell, schnell gehen musste, habe die da reingeworfen und auf einmal habe ich gedacht, was ist denn hier los? Da hat es da rumgeballert und dann sind die halt da bei 250 Grad, weil die geröstet werden sollten, sind die halt alle im Ofen explodiert und so sah dann halt auch der Ofen aus. Und mir sind auch schon 100 Liter Soße, Suppe angebrannt, ja. Es passiert natürlich auch, aber wenn das einmal passiert, dann weißt du auf jeden Fall fürs nächste Mal Bescheid, dass du da ein bisschen besser aufpasst, weil sowas ist halt ärgerlich und kann dich, wenn du eine Gesellschaft hast, auch ganz schön in die Scheiße bringen.
Ja, die musst du dann erstmal neu ansetzen, eventuell 100 Liter.
Und wenn dann auch noch Wochenende ist und keine Lieferanten da sind, dann musst du halt kreativ werden.
Wo beziehst du? Du hast ja zum Beispiel auch deinen Foodtruck. Wo beziehst du so deine Lebensmittel her?
Also ich gucke schon, dass ich mit regionalen Lieferanten, Bauern zusammenarbeite, dass ich auch mal Ware bekomme, die ich vielleicht bestellen muss. Ja, da frage ich dann nach, hier, wie sieht's aus? Könnt ihr mal das und das bestellen, weil ich ganz gern mal auch was ausprobiere. Ja, letztens habe ich mir zum Beispiel große Kakaoschoten bestellt, weil ich einfach mal selbst Schokolade machen wollte. Ja. Und da arbeite ich dann einfach mit vielen regionalen Lieferanten zusammen und funktioniert ziemlich gut. Ist mir auch
In
wichtig,
welch,
da zu unterstützen, ja.
in welchem Umkreis fährst du mit deinem Foodtruck durch die Gegend? Weil jetzt hört ja vielleicht auch der eine oder andere zu und sagt, ah, das klingt echt gut, was der Frank da macht. Ich würde davon gern mehr profitieren oder möchte mal dazukommen und was essen, was probieren. Wo fährst du denn rum mit deinem Foodtruck?
Also momentan ist es so, dass es nicht öffentlich sein wird, sondern nur für Firmenveranstaltungen, Events, Privatfeiern, Hochzeiten. Also man kann mich einfach buchen mit dem Truck, wir kommen vorbei und muss man natürlich gucken, wo das ist. Ja, wenn ich jetzt 900 Kilometer mit 60 km/h über die Autobahn tuckern muss, dann wird's halt, muss man drüber sprechen, aber grundsätzlich ist alles möglich, ja.
Du hast am Anfang gemeint, dass du auch Online-Kurse gibst. Wenn ich jetzt zum Beispiel lernen möchte, wie ich mir nicht 20 Mal in den Finger schneide, nachdem ich dann die Zwiebel mit einem scharfen Messer entsprechend zurechtschneide, wie schaut das aus? Wie kann ich die Online-Events finden? Wo kann ich mit dir Kontakt aufnehmen? Also wo kann ich da mehr erfahren?
Also am besten immer persönlich mit mir sprechen. Klar, ich verbreite das auch über Social Media, Instagram. Ich bin auf allen Plattformen erreichbar, überall unter Frank's Fit Kitchen zu finden. Und einfach mich anschreiben, wenn ich jetzt gerade, ich biete meistens kostenlose Kurse an, um da mal reinzuschnuppern. Aber wenn da wirklich jemand Interesse hat, dann biete ich auch ganz gerne, ich habe eine Masterclass, die Clean Eating Masterclass. Und da biete ich auch ganz gerne mal an, lass uns einfach mal kurz kennenlernen über Zoom, um mal zu checken, ob das überhaupt was für dich ist, ja, um mal so zu gucken, was sind vielleicht so die Probleme oder möchtest du es einfach nur für dich tun, um besser Bescheid zu wissen. Einfach mal kurz darüber sprechen. Ich möchte wissen, mit wem ich es zu tun habe, ja. Also das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, weil wir natürlich auch Zeit zusammen verbringen. Und dann ist da auch jeder herzlich dazu eingeladen, mal so eine Session in der Masterclass mitzukochen. Also das ist gar kein Problem.
Okay, das verlinke ich euch natürlich alles in die Shownotes. Da nehmt ihr gern mit dem Frank Kontakt auf. Und wenn ihr mit dem Frank Kontakt aufnehmt, dann gerne liebe Grüße von Carsten ausrichten. Dann weiß er, okay, da war was mit dem Interview. Da kann man das besser zurückverfolgen. Auch die Social-Media-Kanäle gerne abchecken, liken, abonnieren, kommentieren, eine liebe Nachricht schreiben, weil das ist ja quasi die Wertschätzung für kostenfreien Content. Frank, ich danke dir vielmals. Also ich weiß jetzt, wie ich mein Hühnchen anbrate. Ich kriege raus, wie meine Pfanne die richtige Gartemperatur hat. Dann probiere ich mich mal mit dem Quinoa und Risotto aus. Schau mal, ob ich mich besser in der Küche organisiere. Und definitiv sind noch wahnsinnig viele mehr Impulse in dem Interview. Also das ist wieder ein Interview, was man sich mindestens 3, 4 Mal anhören darf, um die kleinen Feinheiten rauszuhören. Frank, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für das, was du tust.
Ja, ich danke auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen so einen kleinen Aha-Moment hervorgerufen. Und ich sage immer, auf jeden Fall zum Abschluss immer so ein bisschen Limettenabrieb auf euer Gericht drauf machen. Das ist schon für viele der Game Changer.
Werde ich nachher direkt probieren und dich entsprechend verlinken.
Sehr.
Frank, ich danke vielmals und alle, check die Links unten drunter ab und dann hören wir uns bald wieder. Ciao, Frank.
Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution. Gesundheit ist für alle da. Weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.